Unser ganzes Leben soll unter seiner Herrschaft und unter seiner Kraft geschehen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wir singen miteinander das Lied 103, gelobt sei Gott im höchsten Thron, 103. Wir wollen beten. Du, unser Herr, Jesus Christus, wir freuen uns, dass du den Tod entmachtet hast und dass du auferstanden bist und dass du als der ewige Sohn beim Vater heute regierst in Macht und Herrlichkeit. Ach Herr, es ist uns leid, dass unsere Augen immer hängen bleiben am Sichtbaren. Und wir uns so oft auch bestimmen lassen in unseren Gedanken von dem, was wir noch sehen, von dieser alten, vergehenden Welt. Hilf uns doch zu einem festen und gewissen Glauben. Du hast einst deine Jünger gewiss gemacht deiner Auferstehung. Und lass das auch heute geschehen. Erwecke deine müde und verschlafene Christenheit und erwecke uns dass wir mit festem Glauben dir nachfolgen, dir vertrauen und deinem Wort gehorsam werden, dass wir jetzt schon mitten in dieser Welt Taten deines neuen Reiches vollbringen können. Wollen dir jetzt in der Stille auch alles sagen, was uns an diesem Tag bewegt. Danke, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Amen. Wir singen miteinander von dem Osterlied 111, den ersten Vers und dann die Verse 11, 12 und 13. Johann Hermann lebte in Schlesien und hat die ganzen schweren Wirren der Gegenreformation erlitten zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und war selbst ganz schwer gezeichnet von der Krankheit. Er war schwer leidend mit schweren Schmerzen. Und dieses Osterlied, das singt dagegen seine eigene Traurigkeit. 111, ersten Vers und dann 11, 12 und 13. Wir singen es nach der Melodie, wie wir es immer gesungen haben. Da kommt dann gleich nach den ersten zwei Zeilen das erste Halleluja noch eingefügt. Wir lesen Epheser 1, da hat Paulus eine ganz wunderbare Beschreibung der Wirkung der Auferstehung Jesu gegeben. Seite 228 in ihren Bibeln, Epheser 1, vom Ende vom Vers 16. Ich höre nicht auf, euch in meinem Gebet zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, auferstandenen Herrn Jesus zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn, Jesus, gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welcher sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Ganz herzlichen Dank, Renate Kübler und Jörg Günther, für diese Freude. Wir singen auf mein Herz mit Freuden,
112. Diese Choräle, die sind ein wunderbares Mittel, um Glauben zu stärken. Gerade wie solch ein Seelsorger wie Paul Gerhard uns das erklärt, durch die Auferstehung Jesus eine Veränderung passiert, singen sie nachher. Das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick. Ich sehe das alles jetzt ganz anders. Und das soll bei Ihnen geschehen. Wir singen Verse 5 bis 8 vom Lied 112. Ersten Korinther 15, die Verse 12 bis 20, Seite 209. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 20. Ich sagte gestern, Auferstehung Jesu, die leibhaftige Auferstehung Jesu, ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Ein Mann wie Goethe war sehr ehrlich. Er hat mit Lavater, seinem engen Dutzfreund, der Pfarrer in Zürich war, viel gestritten. Lavater hat gesagt, für mich ist die Auferstehung Jesu das, was für Kolumbus die Entdeckung Amerikas war. Und Goethe hat gesagt, so viel will ich zugeben, wer die großen Heilswahrheiten nicht anerkennen kann, kann sich nicht als Christ bezeichnen und in diesem Sinne verstehe er sich als Nichtchrist. 1. Korinther 15, 12 bis 20. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Osterzweifel muss man ernst nehmen. Keiner von Ihnen, der sich nicht sehr real herumgeschlagen hat mit den Zweifeln. Jeder, der fragt und sagt, ist das denn wirklich wahr? Alles, was wir sehen, spricht dagegen. Alles, was wir auch sonst hören, spricht dagegen. Und es ist gut, dass im Evangelium das erzählt wird, dass auch die Jünger Jesu das nicht fassen konnten. Wer will das auch fassen können? Die Osterzweifel kommen von der realen Macht des Todes her in unserer Welt. Gehen Sie über den Friedhof. Wollen Sie das im Ernst sagen, dass die Toten leben? Und wenn Sie todkrank sind, dann spitzt sich die Frage ganz simpel für Sie zu. Ist das wahr, dass wenn ich an Jesus glaube, ich nicht sterbe, sondern leben werde? Gilt das wirklich, wenn Sie um einen lieben Menschen trauern? Und wir verstehen dann so gut den Vater, der da einst zu Jesus gesagt hat, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Oder dem Petrus, der gerufen hat, Herr, hilf mir, ich versinke. Ich spüre nur, um mich her ist ein Sumpf, in dem ich mich nicht mehr selber befreien kann. Aber wie kann ich denn zum Glauben kommen? Seit Lessing, dem großen Geistesgelehrten, ist es bei uns üblich geworden, dass man sagt, das ist gar nicht so wichtig, was wirklich passiert ist. Es ist Unfug, was man da macht. Wenn man sagt, das sei nicht wichtig, das ist wichtig. So hat schon Paulus gesagt, dass die Kernfrage ist wahr oder ist nicht wahr. In unserer Zeit treibt das auch in unserer Kirche merkwürdige Blüten. Darf ich Ihnen aus dem Gemeindeblatt eine Auferstehungsdeutung lesen zum jetzigen Osterfest, wo ein Theologe sagt, mit der Auferstehung ist das für mich ganz einfach. Mein Vater ist vor 20 Jahren verstorben und für mich lebt er. In Krisen des Lebens frage ich ihn, mein Großvater, der wichtigste Mann in meinem Leben, starb 1972 erlebt. In meinen Dunkelheiten tröstet er mich mit seinen alten Sprüchen. Vor 12 Jahren verlor ich meinen AIDS-kranken Freund, auch erlebt. Wissen Sie, was das ist? Unsinn. Graben Sie doch nach am Grab. Wenn wir von den Realitäten ausgehen, dann stoßen wir auf die verwesenden Knochen. Das ist mit der Auferstehung Jesu nicht gemeint. Da geht es um was ganz anderes. Natürlich lebt die Erinnerung der Verstorbenen noch bei uns. Wie gerne denken wir zurück an viel Liebe, die wir empfangen. Das ist aber nicht mit der Auferstehung gemeint. Diese Umdeutungen sind nicht einmal hilfreich, sondern sie verwirren mehr, als sie nützen. Es ist auch niemand geholfen, wenn wir sagen, wir könnten die Frage einfach auf die Seite rücken. Wenn Sie Probleme mit dem Glauben an den auferstandenen Jesus haben, nützt es niemand, wenn Sie die Frage auf die Seite schieben. Weil das wirklich die entscheidende Frage ist, ist die Todesmacht besiegt oder ist sie es nicht? Der Tod ist nicht ein Symbol und nicht ein Gedanke, sondern der Tod ist eine Realität. Und wenn dann in diesen Tagen der krebskranke Kabarettist Hans-Dieter Hüsch sagt, wenn Christus nicht auferstehenden wäre, dann wäre auch sein Grab unser Grab. Ich glaube an die Auferstehung und lasse meinen Jesus nicht. Und dann wissen wir, dass manchmal solche Leute das mehr begriffen haben, um was es geht, im Glauben an die Auferstehung. Es geht nicht um meine Gläubigkeit und nicht um meine Vermutungen, sondern es geht darum, ob da ein Fels ist, auf den ich mich flüchten kann, da, wo alles zerbricht und zerfällt in meinem Leben. In den Evangelienberichten ist es auch ganz eindeutig gesagt, dass es nicht um Visionen geht, auch nicht um Träume. Ganz eindeutig, das wollten sie nicht. Sie sprachen davon, dass dieser auferstandene Jesus mit ihnen gegessen hat, dass sie seine Körperlichkeit fühlen konnten, dass er Fleisch und Blut hatte, wenn auch in einer ganz neuen Herrlichkeit. Und es gibt in der ganzen Bibel überhaupt keine Tat, die Gott getan hat, kein Wunder noch sonst irgendein Ereignis, das so eindeutig und von so vielen Zeugen übereinstimmend bezeugt wird, wie die Auferstehung Jesu von den Toten. Der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und jetzt geht Paulus einmal den Weg mit und sagt, jetzt gehen wir doch einmal das durch. Wie wäre denn das, wenn das nicht wirklich wahr wäre, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden wäre? Dann habe ich 7 Punkte aus dieser Argumentation des Paulus, von der manche Kritiker der Auferstehung Jesu sagen, sie sei höchst fatal. Nein, sie ist ungeheuer ermutigend und glaubensstärkend. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alle christliche Predigt leeres Gewäsch. Ist alle Predigt leeres Gewäsch. Was reden wir denn in den Predigten? Geht es denn darum, dass wir einige Weisheiten zum Besten geben, dass wir unsere religiösen Überlegungen hier anstellen? Nein. In der Predigt rufen wir die großen Zusagen Gottes aus.
Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und während die Gräber treten. Und der Herr spricht, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Die Predigt hat es doch nicht mit eigenen Gedanken und Spindisierereien zu tun. Wer mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Ich will die großen Zusagen Gottes verkündigen, die Verheißungen Gottes. Und sie sind in Kraft gesetzt durch Jesus Christus und seine Auferstehung von den Toten. Darum kann eine Predigt nur geschehen in der Gegenwart des auferstandenen Christus. Weil Christus den Tod entmachtet hat, gilt das Wort. Doch nicht in unserem Namen. Wir reden doch nur in seinem Namen und wir sprechen es ihnen zu. Das suchen sie doch in der Predigt, nicht meine Gedanken. Sie wollen das wissen, was sie in den kommenden Tagen trägt, in den Ängsten und Nöten ihres Lebens. Nein, die Predigt wäre sonst nur Lug und Trug, Menschenwort und Menschenwerk, religionsgeschichtlich vielleicht noch interessant, aber alle Prediger wären nichts als leere Schaumschläger, wenn Christus nicht auferstanden ist. Und darum ist das Wichtigste, wir reden, wenn wir von Jesus reden, so wie Sie auch mit anderen oder im Hauskreis reden, im Namen Jesu. Bezeugen Sie es auch den Kranken und den Angefochtenen, sprechen Sie es so, im Namen Jesu. Und weil er lebt, gilt das. Und das ist wahr und gewiss. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nichtig. So steht es im Vers 17. Dann wäre unser Glaube vergeblich. Ja, die Zweifel beschleichen einen oft, ist mein Glaube nicht nur eine Fantasterei? Ich glaube irgendetwas, jeder hat seinen Glauben, sagt der Volksmund. Ist das nur von mir ein Hoffnungsschimmer, den ich mir selber einrede? Was ist mein Glaube? Was ist denn das, wenn Sie das an einem Sterbebett beten? Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, ordne unseren. Ist da jemand? Oder plappern Sie das nur für sich selber hin? Hört das dieser Jesus? Wen rufen Sie denn an, wenn Sie beten? Und wen meinen Sie denn, wenn Sie singen, so nimm denn meine Hände und führe mich, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch. Na, wer ist denn dieses Du? Ein dumpfes Schicksal? Der Zufall, der ihr Leben regiert oder die Bosheit ihrer Mitmenschen? Wer ist denn dieser Du, der ihr Leben hält? Das ist die Kernfrage, auf die alles zuläuft. Einer, der im Grab vermodert ist und der unter seinen Zeitgenossen einiges Aufsehen erregte, oder ist es der, der vom Vater im Himmel eingesetzt ist, als der Sohn in Herrlichkeit, dem alle Macht und alle Gewalt gehört, im Himmel und auf Erden? Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Bist du wirklich da? Kannst du mich halten, auch wenn ich selber keine Kraft und keinen Mut mehr habe? Was lehren wir die Konfirmanden? Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Lebt Christus oder lebt er nicht? Dass die Kirchen in unseren Tagen leer werden, ist kein Zufall. Weil die Menschen fragen, was wahr ist. Und wenn Sie 3- und 4-jährigen Kindern Geschichten erzählen, hören Sie dauernd die Frage, dass da schon die Kleinen interessiert, ist das wirklich wahr? Kinder können sehr wohl unterscheiden zwischen Märchengeschichten und wahren Geschichten. Ich will es wissen, was wahr ist. Es hängt alles an der Kraft des auferstandenen Christus. Das Dritte, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wären die Christen die allerschlimmsten Betrüger. Kein Mensch im Zuchthaus wäre so verderbt und so falsch und so verkommen wie die Christen.
die mit frommer Miene und mit Andacht und Feierlichkeit Sachen behaupten, von denen sie selber meinen, sie seien gar nicht wahr. Und der Paulus sagt, es wäre ja noch der Gipfel der Betrügerei. Nicht nur, dass sie selber etwas erzählen, von dem sie gar nicht überzeugt sind und in Worte kleiden, die jeder andere missverstehen muss, sondern sie würden sogar Gott noch etwas unterschieben, als ob Gott auferweckt hätte, wo doch Gott gar nicht auferweckt hat. Nicht bloß, dass sie in ihrem Namen lügen, sondern im Namen Gottes lügen. Der Gipfel der Betrügerei, sagt Paulus. Wie kann man so etwas Gott unterschieben, wenn Gott Jesus nicht auferweckt hätte? Und die Propheten des Alten Testaments wären alle Lügner, wenn sie behaupten, dass der Heilige Gottes die Verwesung nicht sähe. Was sollen denn solche Sprüche, wenn das nicht wahr ist? Dann wäre das ganze Christentum ein bodenloser Betrug und eine Irreführung der Menschen, das unverzüglich gestoppt gehört. Viertens, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann bleibt nur der Schrecken des Todes. Das hat Paulus in einer ganzen Klarheit gesagt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre jedes Osterlied, jedes Trostwort am Grab, jedes Wort, das wir schon die jungen Leute lehren im Glauben, eine ganz bodenlose Verführung. Denn Paulus sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann wäre es wirklich das Beste, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann nütze den Augenblick aus, leb dich aus und genieße. Nun gibt es natürlich unter uns viele idealistische Menschen, die sagen, nein, nein, das wäre gar nicht nötig. Paulus sagt, du bist selber schuld. Wenn es keine Auferstehung der Toten und kein ewiges Leben gibt, dann brauche ich auch keine Ideale. Dann brauche ich auch kein Opfer. Dann brauche ich auch keine Hingabe in der Liebe. Es ist erstaunlich, in wie vielen Religionen der Welt man diesen Totenkult findet. Selbst eine solche Nation wie die Japaner, die leben ja ganz mit ihren Vorfahren, wie sie immer wieder an ihren Festtagen in die Gräber gehen und dann ihre Opfer bringen, den Toten. Es ist eine unheimlich düstere Vorstellung, dass alle meine Vorfahren noch um mich her leben in einem dunklen Totenreich und die große Angst ist, ob sie sich rächen, ob ihr dunkler Schatten in mein Leben fällt und wie sie manche Opfer bringen in der Hoffnung, sie zu versöhnen. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Aber dann hat auch das Christentum, auch die Ethik des Christentums keinen Sinn mehr. Von der ganzen Weltgeschichte bleibt nichts anderes mehr übrig als ein riesiges, sinnloses Totenfeld. Fünftens, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es auch keine Erlösung. Dann sind wir noch in unseren Sünden. Ist das wirklich wahr, dass Jesus frei macht von der Knechtschaft der Sünde? Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, das hatten wir vor ein paar Sonntagen. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Oder ist das nur so ein Spruch, den die Theologen uns einreden? Gibt es eine wirkliche Erlösung, dass ich befreit werde durch Christus aus den dunklen Bindungen des Bösen? Ist das wirklich möglich, dass Christus mich frei macht von den schweren Anfechtungen, von der Hoffnungslosigkeit? Ist es wirklich wahr, dass es einen Frieden gibt, eine Überwindung der Versuchung, weil Christus mächtiger ist als die dunklen Mächte? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind die dunklen Mächte, die Todesmächte, Sieger. Keiner kann sich befreien. Sie haben jeden in der Hand. Und wenn wir gestern noch gesagt haben, dass es unser Auftrag wäre, in der Welt Sündenvergebung zuzusprechen, nein, nein, dann wäre das nur ein billiger Flop. Wieder ein Betrug. Dann gibt es keine Vergebung. Dann muss ich die Last meines Lebens tragen, mit allem, was ich getan habe. Und niemand kann mich freisprechen. Niemand kann mich lösen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Sechstens, dann gibt es auch kein neues Leben. Das, was so wichtig war für die Apostel, ist jemand in Christus, dann ist doch eine neue Schöpfung mit dem auferstandenen Leben. Ich lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich darf in der Kraft Christi Großes tun. Haben das Leute sich nur eingebildet? Haben sie sich da nur selber hochgeputzt und haben sie sich nur begeistert? Wenn Christus nicht auferstanden ist, gibt es kein neues Leben. Dann bleibt nur meine Ich-Sucht und meine Triebe und meine Gedanken, die mich treiben. Siebtens und letztens, dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Das ist gut, dass Paulus das so offen sagt. Was wäre denn noch übrig geblieben, neben den auferstandenen Christus von unserem Leben weg? Was würde bei ihm übrig bleiben? Ohne Christus alles leer. Wir haben am Anfang von Goethe gesprochen, das hat Goethe tief verwundet. Die Christen immer wieder davon reden, dass wir ohne Christus unvollkommen sind, das hat er nicht ertragen können. Wir sind ohne Christus unvollkommene, verlorene Leute. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir die elendesten von allen Menschen. Die anderen Menschen würden wir jetzt noch real leben. Und dann bricht Paulus ab und sagt, nun aber ist Christus auferstanden. Wir sind nicht arme, irregeleitete Menschen. Jede Gabe, die im Namen Jesu gesammelt wird, wäre Gaunerei ohne auferstandenen Christus. Jedes Gebet, das wir sprechen, wäre Selbstbetrug. Nun aber ist Christus auferstanden. Wir dürfen in seiner Kraft leben. Paulus hat in Epheser 1 dieses herrliche Wort niedergeschrieben. Wenn ihr nur Augen bekommt, und immer mehr erkennen diese starke Kraft Jesu, die er nicht nur damals wirken ließ, als Jesus von den Toten auferweckt wurde, sondern die heute in unserem sterblichen, schwachen Fleisch wirksam werden will. Heute ist es wahr, dass das Wort, das wir lesen, das Wort der Bibel und das Wort der Predigt, plötzlich in unser Gewissen trifft und uns aufwühlt. Und ich darf mit Jesus reden und ich weiß, er hört mein Gebet. Und Sie dürfen in diese kommende Woche ziehen und wissen, unter seinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ich bin geborgen und getragen bei ihm. Und er in seiner Auferstehungskraft will ihr Leben erfüllen. Er will ihren sterblichen Leib lebendig machen. Und er will Taten hervorbringen, so wie nur er es kann. Gott sei Lob und Dank, dass Jesus der Prototyp ist, der Erste, der Toten, der auferstanden ist. Und er will es auch in unserem Leben wahrmachen. Amen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. 115. Wir singen es nach dieser ausgeglichenen Melodie, die drunter steht, und zwar die Verse 1 und dann die beiden letzten. Thank you.
Wir wollen beten. Du auferstandener Herr, du kennst unseren schwachen Glauben. Auch so viel Anfechtungen, die ihm wieder dieses kleine Lichtlein ausblasen wollen. Und darum sind wir so froh, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Wir bitten dich, stärke uns den Glauben, mehre uns den Glauben und rede zu uns durch dein Wort. Und wollen dich immer wieder bitten, vergib uns unseren Kleinmut, unsere Zweifel, wo wir alles, was doch vergeht, oft wichtiger nehmen als dich und deine Liebe zu uns. Wir danken dir für das Zeugnis deines Wortes. Du hast auch in unserem Leben schon so oft gesprochen. Und wir sind oft auch ganz nah gestanden, wo du deine Herrlichkeit entfaltet hast und wir deine Wunder erlebt haben. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns immer mehr erfüllst mit deiner Gegenwart und dass deine Auferstehungskraft uns in allem, was wir tun, treibt und erfüllt. Wir wollen immer mehr von dir und deiner Auferstehungskraft entdecken. Wir haben noch so wenig davon ergriffen. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich jage aber nach. Herr, gib doch, dass deine Christenheit in dieser glaubenslosen Zeit wieder von dir reden darf, von deiner Herrlichkeit, von deinem Sieg über die Todesmächte, dass Hoffnung und Zuversicht geschieht. Und wir denken jetzt auch an die Kranken und Alten und Angefochtenen. Gib auch uns das richtige Wort, dass wir sie in deinem Namen trösten und ihren Glauben aufrichten können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie etwas einlegen, dann wollen wir es heute geben für die missionarische Aktionen, die die Gruppe mit Andreas Volkmann immer auf der Königstraße samstags macht. Ich finde das ganz groß, dass dort eine Gruppe aus Leuten aus unserer Gemeinde da tätig ist und einfach unsere Zeitgenossen anspricht. Und sie wollen nur Hilfe bei dem Verteilmaterial, das sie dort geben. Und ich finde das so schön und freue mich über jeden, der sich dieser Gruppe anschließt. Im Notizenzettel sind auch die Zeiten, wenn sie dort unten Dienst tun. Wir wollen es heute also geben für die Schriften, die christlichen Traktate, die dort in der Königstraße bei diesen Evangelisationsdiensten weitergegeben werden. Wir wollen auch betend hinter diesen Einsätzen stehen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und dieser Herr geht mit ihnen und segnet sie. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.